Nun zu unserem Thema, wer an der Schrift glaubt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt. So viele Frauen haben Briefe geschrieben. Jeden Tag. Mehrere, es sind jetzt schon viele, die sagen, könntest du bitte über Kleidung reden? Dann dachte ich, tue ich es vielleicht heute. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage bringen. Nur war ich so beschäftigt heute Morgen. Ich dachte, Mensch, da komme ich ja gar nicht durch. Wenn wir das hören wollen, was die Schrift es sagt. Ich habe gesagt, ich werde nicht über Kleidung sprechen, wenn der eine ist, der beleidigt sein wird. Oder der ungemütlich fühlt. Oder der sich schämen wird. Dann rede ich nicht darüber. Ich will mal sagen, wie wir es in Afrika machen. Da haben wir auch Heiden. Die gehen in Fellen herum. Wenn es Hochzeit ist oder Zeiten sind, sind sie nur in Perlen gekleidet, haben nur Perlen vorne und hinten. Die Brüste kann man sehen. Wir sind damit groß geworden. Es ist uns nichts. Auch die Verheirateten wissen einfach, das sind die Heiden. Die sind so. Und da konnte man auch sehen, wer Heide ist und wer Christ ist. Und konnte unterscheiden. Sagen, dieser geht zur Kirche, die nicht. Heute wird es schon so bei den Weißen, dass man sehen kann, als wir Kinder waren, waren alle Christen. Aber jetzt kann man schon sehen, dieser ist Christ. Dieser ist nicht Christ. Die Kleidung, die verratet das. Vor dem du was gesagt hast, hat die Kleidung schon geredet. Nun kommen die Menschen zu uns. In guten Kleidung, in Fellen, halbnackt. Wir haben aber noch nie einen Menschen gesagt, lege deine Fellen ab. Komme doch nicht in Gottesdienst mit deinen Brüsten einfach bloß. Ich weiß von keinem, nicht einem, und wenn die kommen, die Heiden, wir geben sie die besten Plätze. Und wer nicht über Kleidung sprechen, das tun wir nicht. Wir verkündigen das Evangelium. Und dann geschieht es vielleicht nach 8, 9 Monaten, kommt die Frau und sagt, weißt du, ich habe darüber gebetet. Ich bin nun eine Christin. Und ich fühle, es wäre besser, wenn ich mich christlich anziehen würde. Wir sagen dann, was sagt dein Mann? Er hat nichts dagegen. Gut, dann kannst du machen, wenn du meinst, es ist Gott, denn tu es. So machen wir das in Afrika. So verkündigen wir das Evangelium. Die schlafen so in meinem Haus, können Monate bleiben. Uns macht gar nichts. Und wir überlassen es sie. Und wenn sie wirkliche Christen sind, gewöhnlich, dauert das 6, 9, 12 Monate, dann kommen Sie, dann sagen Sie, wir fühlen uns eigentlich jetzt etwas ungemütlich, wenn wir noch so kommen. Dürfen wir uns nun christliche Kleider anschaffen? Sagen wir, das ist eure Sache. Könnt machen, wie ihr wollt. Und ich möchte dieses Thema auch so mich nähren, heute Morgen und heute, vielleicht morgen. Ich weiß, Kleidung ist ein sehr umstricktes Subjekt. Es ist eine Zeitstreitfrage zum Zanken. Da könnten Sie sich gegenseitig die Haare rausreißen und die Augen herausholen. Aber das soll es nicht sein. Warum? Wozu? Also in der Kleidung, wie du gekommen bist, sorge dich nicht, kümmere dich nicht daher. Wenn jemand unfreundlich anschaut oder ansieht, dann weiß, die ist nicht eins mit mir. Die ist nicht eins mit mir. Du bist gekommen, kamst zu einer Versammlung und ist nicht von Hosen oder Kleidung gesagt worden. Gar nichts. Darum bleibst du, wie du bist. Und wenn du glücklich bist, ich wäre traurig, wenn du glücklich wärst, du bist jetzt nicht mehr glücklich. Lass nur Jesus in deinem Herzen wirken. Das ist die Hauptsache. Aber trotzdem hat die Bibel eine ganz, ganz klare Weisung, Regel, Standard. Ich habe gesagt, dass wir Frauen es nicht lieben und nicht gerne haben, vorgesagt zu werden und vorgeschrieben, wie wir uns kleiden sollen. Eigentlich sollte der Mann eine größere Rolle spielen in dem. Aber vielleicht ist er genauso blind wie seine Frau und sieht es nicht. Eine Frau hat nicht sexuelle Gedanken wie ein Mann. Eine Frau wird nicht so leicht sexuell erregt wie ein Mann. Eine Frau kann sich anziehen, ohne irgendwas zu denken. Wenn ich nun so sage, denk daran, da besteht immer eine Ausnahme. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber als Regel ist eine Frau unschuldig in dem. Aber der Mann hat zugleich Gedanken. Der hat schon gleich Gedanken. Und darum ist es gut, wenn die Frau aufgeklärt ist und dass sie weiß, wie der Durchschnittsmann ist. Es gibt auch verschiedene Männer. Es gibt verschiedene Männer, als in Korea ankamen, war eine kleine Gruppe uns zu empfangen beim Flughafen. Und da war Miss Korea auch da, um uns willkommen zu heißen. Miss Korea. Ach, dachte ich. Und dann wurde uns gesagt, dass da ein Tag ist, da wird sie uns nehmen, die Schönheiten, die Wunderbarkeiten, Souls uns zu zeigen. Ich sage, Elisabeth, weißt du, ich bin schon müde. Du gehst mit ihr und den anderen Personen. Ich bin schon ein alter Knast. Ihr wisst, was ein Knast ist. Altes Gefängnis. Alter Knast, 70 Jahre alt. Was hab ich mit einer Miss Korea zu tun? Dazu bin ich schon zu alt. Oder eine Miss World. Ich habe etwas Wichtigeres als das. Ich bin kein 13-jähriger Bub, der davon bezaubert wird und sowas nachläuft. Ich sage, Elisabeth, du kannst ja mir alles erzählen, was sie dir gesagt hat. Aber sag ihr, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich nicht mitkommen kann. Ich bin zu beschäftigt. Ich möchte das Herrn Werk, meine ganze Energie, Gedanken, alles widmen. Und dann ist Elisabeth mit ihr gegangen. Sie war nicht allein. Wie viel wart ihr? Zu dritt. Waren zu dritt. Dann hat Elisabeth gesagt, sagen Sie mir mal, stimmt das, was ich höre, dass Sie Miss Korea sind? Ach, sagt sie, weißt du, das habe ich schon vergessen. Mir kommt es nicht mehr darauf an. Das Wichtige bei mir ist, dass ich dem Herrn Jesus gefalle. Ich möchte schön sein, in seinen Augen. Damit beschäftige ich mich heute. Nicht mehr mit den Menschen, was sie von mir denken, aber was Gott von mir denkt. Das passte mir schon. Ja, mit solchen werde ich mich nicht schämen zu gehen. Aber war gut, anständig angezogen. Gott ist der Schöpfer von allem. Hier sind Blumen, die er geschaffen hat. Sind die nicht hübsch? Schön, wenn sie nicht verwelkt sind. Prachtvoll, volle Schönheit. Da ist gar nichts, was Gott geschaffen hat, was nicht perfekt ist. Und so sollt ihr Frauen auch sein. Ihr sollt schön sein. Perfekt. Wenn eine herumgeht wie ein Bettler, tut's mir leid. Und nicht schön angezogen. Vorne ist das Kleid. Ich bin noch von der alten Sorte, 1 oder 2 Zoll länger als hinten. Und dann geht es auch so in Wellen. Es ist nicht gleich. Es ist schwierig heute, Kleider zu kaufen. Aber ihr könnt auch mal was Aufbauendes tun. Bittet eure Eltern mal um eine Sewing Machine. Dann könnt ihr für euch selbst ein Kleid nähen. Wir haben eine weiße Frau in Südafrika. Von der wird viel geredet. Sie sagen, das ist die Frau, die sich gut anzieht. Die sich vorbildlich anzieht und sind nicht Christen. Da kommen sie und sagen, wo ist die Frau, die sich so schön anzieht? Sie näht ihre eigenen Kleider. und macht es fabelhaft. Sogar die Schwiegermutter, die freut sich riesig darüber. Sagen, das ist, was die Menschen sagen von meiner Schwiegertochter. Ja, wer seine Kleidung gut in Zucht hat, der kann auch vielleicht sein geistliches Leben gut in Zucht halten. Aber trotzdem muss ich sagen, es gibt Menschen, die sind perfekt, vom Kopf bis zu den Zehen. Aber geistlich stimmt es nicht. Die Möglichkeit besteht auch. Aber es ist gut, wenn du schön auch aussiehst zur Ehre Gottes. Wo ist die Frau, die sich schön kleidet? Rede mal. Und dann fängt sie an, von Jesus zu reden. Und das macht einen Eindruck mit diesen Menschen. Also, es gibt auch Frauen, die wirklich Gott wohlgefällig sich kleiden wollen. Das gibt es. Müsstet mal alle die Briefe lesen. Entschuldigt, ich habe sie nicht mal alle gelesen. Ich hatte nicht Zeit dazu, weil ich schon entschlossen war, da was darüber zu sagen. Da sind Frauen, ich rede nicht von kleinen Kindern, kleinen Mädchen, die gerade aus dem Ei geschlupft sind. Die wissen ja nichts davon. Aber sehen niedlich aus. Dafür muss die Mutter sorgen. Oder die Großmutter. Da ist Arbeit für alle. Genug. Aber einige haben ein Problem. Was müssen wir eigentlich machen? Gibt es eine Regel? Was sagt die Bibel dazu? Was ist das Richtige? Einige Frauen gingen zu einer Mennonitenversammlung. Verzeiht, ihr lieben Mennoniten, ich liebe die Alten, nur die Jungen sind nicht so gut aus dem Ei gekommen wie die Alten. Unter denen, die ich kenne. Da war nun diese Frauenversammlung. Eine gingen hin in zimperlichen Kleidern, einige in durchsehende Kleider. Mir geschehen, als wir in Russland in einer Arena eine Großversammlung hatten, haben sie uns eine amerikanische Dame gebracht, die gesungen hat. Und ich saß nun da aufs Podium und sie stand da und war ganz durchsichtig. Gott hat die Frau vollkommen geschaffen. Aber weil nach vielen Jahren und Jahrzehnten und Jahrtausenden hat sich, glaube ich, manches verändert und sieht nicht mehr so schön aus, wie es original war. Besonders, wenn man zwischen die Beine durchschauen kann. Ah, das sieht nicht gut aus. Da sage ich, da wäre es besser, wenn die Frauen wie die Heiden einfach ein Stück Fell hier hätten, damit, wo man nicht durchsehen kann. Einfach ein durchsehendes Kleid. Es könnte sein, dass sie sich geirrt hat und meinte, Russland ist volle Moskiten. Was sind Moskiten? Mücken. Und hat ein Mückennetz über sich geworfen. Die haben mich geplagt. nicht die Frau mit dem Mückennetz, die Mücken. Ich sagte, Elisabeth, komm mal her. Hier ist eine Mücke, die plagt mich schon den letzten 2 Tagen. Hier. Ich sagte, das hab ich nicht gern. Machen wir mal Licht an. Hatten die Mückenjacht. Und die Elisabeth, die kam gleich und wollte schlagen. Ich sagte, nein, Kind, du schlägst daneben. Du kannst nicht solches gebrauchen und solches gebrauchen und solches gebrauchen. Schlussendlich hatte sie ein Tuch. Sie wusste, der Vater wird das nicht erlauben, dass sie daneben schlägt. Der wird sie nicht rühmen. Die darf nicht wegkommen. Und sie hat sie tatsächlich geschlagen. Bin ich zu Bett, so, jetzt hab ich Ruhe. Nicht lange, sie wieder. Wieder Licht angesteckt. Ich sagte, Elisabeth! Und sie hörte nicht. Warst du im ersten Schlaf? Sehr wahrscheinlich. Oder war vielleicht sogar im Badezimmer. Aber sie kam nicht. Nicht aufgestanden. Sag ich, auf Mückennacht kann ich, Mückenjacht kann ich auch alleine gehen. Alle Lichter angesteckt. Nichts gefunden. Von vorn, von der Seite. Und dann plötzlich in einem dunklen Winkel da saß sie. Da habe ich meine Hose gebraucht. Die schön. Und dann geschlagen, ich sagte, da schlägt man nicht vorbei mit. Und hab sie getroffen. Da war es Ruhe im Haus, was kleine Mücken schaffen können. Es könnte ja sein, dass unsere amerikanische Schwester meinte, Russland, da gibt's viele Mücken. Und da hat sie sich nur ein Mückennetz übergehängt. Und dann hat sie gesungen. Ich dachte, ach Menschen, ihr tut mehr Schaden als Gutes. Warum bleibt ihr nicht in Amerika? Ich habe die Russen Christen geirrt. Aber wenn sie nun solchen Mist zu sehen bekommen und gelehrt wird, das ist nicht gut. Also, so kamen einige Damen zu der Mennonitenversammlung in durchsehenden Kleidern, einige anstandslos, andere sittsam, nüchtern, andere Jugendliche, junge Mädchen, Teenagers mit langen Kleidern, die eigentlich für die Omas gedacht sind. Wenn sie gehen, können sie gleichzeitig fegen, den Boden. Andere in Hosenanzug, andere fein, vorsichtig, geschmackvoll angezogen, andere daneben barfuß, mit zweiteiliger Kleidung. Da war ja auch die, von der ich gestern sagte, mit dem Ring in ihrem Nabel, in der Nase, schon überall. Hier, überall. Zunge. Ich habe viele Bilder. Ich glaube, ich habe sie in Afrika vergessen. Große Sachen im Mund. Da muss man vorsichtig hören, zuhören, was sie sagen. Sie können nicht so deutlich reden von all diesen Sachen, die im Mund sind. Und da kamen sie da herein mit ihren Fetzen. Der Bauch da steckte heraus. Hinten volle Tattoos. Und das Bild wies nach unten. Und wenn du ein fleischlichen Mann kriegst, der kommt auf Gedanken. Oh, die schwirren umher wie die Wilden. Und auf ihren Händen hatte sie geschrieben, Smile, Jesus loves you. Das ist auch was zum Smilen. Nun die Frage, wenn man diese Menschen fragt, jeder glaubt an die Bibel. Jeder glaubt daran, dass das Gottes Wort ist. Aber warum ist da solch eine Verschiedenheit? Ich liebe nicht alle nur eins. Sogar in unseren Chören sage ich oft, ach, warum alle eins? Eine Uniform, so bin ich nicht veranlagt. Können Menschen tun, aber das spricht mir nicht so sehr zu. Jeder kann kommen, doch wie er will. Blumen mit verschiedenen Farben schmücken den Garten. Aber gibt es keine klare Linien in der Bibel, dass der Mensch weiß? Die Kleidung kurz lang, Haare kurz lang. Was sagt Gott darüber? Vor vielen Jahren sagte ein lutherischer Pfarrer zu mir, du, als ich anfing zu predigen, 54, sagte du, Gott sieht den Leib nicht. Gott hat kein Interesse für den Leib. Der kann verrotten. Gott hat kein, der denkt nicht an den Leib. Er will nur die Seele. Ein anderer sagt, Gott sieht nicht das Äußere. Er sieht nur das Innere. Dazu sagt John Bunyan, Gott braucht das Äußere nicht, um das Innere zu sehen. Aber wir, weil wir das Innere nicht sehen, brauchen wir das Äußere. Das Äußere zeigt uns, wo der Mensch steht. Mit dem Adam hat seine Kleidung ihn verraten. Ihr wisst ja, sie waren beide nackt und waren sich des nicht bewusst. Waren kindlich in dem. Ob die Herrlichkeit Gottes sie umgeben hatte, könnte auch sein. Und das durch den Sündenfall, die Herrlichkeit verschwand und dann sahen sie sich nackt. Aber sie waren ja allein, hätten sich gar nicht zu schämen brauchen. Da war ja kein anderer, der sie sah. Oder meint ihr, das waren die Affen, dass sie sich deswegen gekleidet hatten, oder die Ochsen, oder die Schafe. Ich weiß nicht, ob die sich sehr danach stören. Oder die Kühe, glaube ich ja eigentlich nicht. Denn die Kuh versteckt ihr heute nicht. Alle können sehen. Und dachte wohl auch das nur heute des Menschen, ist doch normal. Und die Tiere gingen ja auch nackt umher, bis zum heutigen Tag. Und schämen sich das nicht. Aber der Mensch, der schämte sich gleich. Und dann haben sie sich gleich Kleider gemacht. Ich kann sie aber nicht verstehen, dass sie Feigenkleider genommen haben. Das ist eine schwere Sache. Ich sagte in Rumänien, Feigenblätter sind nicht mit vier Ecken, sind auch nicht rund, ganz zickzackig, ganz verschieden. Es ist das Schwierigste, sich ein Kleid zu nähen mit einem Feigenblatt. Das Schwierigste. Aber weil Adam vollkommen war, steckte in ihm mehr, als was wir denken. Der hatte noch ein geistliches Gefühl. Der hatte noch so frisch von dem, was Gott in ihm gesteckt hat. Weiß Mozart? Der hatte eine Freundin. Und er wollte sich mit der verloben. Aber Mozart war nur ein kleiner Mann, nicht sehr ansehnlich. Und diese Frau hatte immer davon geträumt, sie wollte einen großen, stattlichen Mann und nicht so einen kleinen Schnucke wie Mozart. Zu seiner Enttäuschung sagte sie ihm nein. Und dann kann der Junge enttäuscht sein. Der kann einen Nervenzusammenbruch erleben, wenn seine Geliebte nein sagt. Bei einigen geht es so schlimm, dass er dann sagt, dann nehme ich mir das Leben. Wenn du nicht ja, nein sagst. Oh, und dann ist das Mädchen in Not. Anstatt dass sie ihm sagt, tu das so schnell wie möglich, dann bin ich dich los. Klopfte sogar nachts an Fenster. Wenn du nein sagst, ich nehme mir das Leben. Denn hat sie schlaflose Nächte. Dann sorgt sie sich darüber. Dann bestimmt sie schon ihr Leben und sie sind noch nicht mal verlobt. Schlimme Sache. Das sollte sie nicht verschweigen. Sollte zu ihrem Vater gehen und sagen, Papa, dieser plagt mich hier. Jag ihn mal weg, diesen Bösewicht. Und einige, als ich da sie mir das sagte, wusste ich nicht, dass er nebenbei stand. Sie sagte, Onkel Edu, er sagte, er wird sich das Leben nehmen. Ich sagte, gib du ihm das Seil. Schenk es ihm. Und sag, er soll so schnell tun wie möglich, denn bist du ihm los. Und er hat es gehört. Das hat natürlich unser Verhältnis zerbrochen. Da sind wir auseinander. Und sie hat nicht nach mir gehört, sie hat nach ihm gehört, sie hat ihn geheiratet. Und sie hat ein Kind in die Welt gebracht, ein Flegel, ein Mörder, der jetzt schon tot ist. Ich musste ihn sogar begraben. Und da ließ er sie im Stich. Und heiratete eine andere. Denkt euch mal. Er hat sich von ihr geschieden und hat eine andere geheiratet. Da habe ich aber ihr gesagt, du hast mich nicht verstanden, du bist gegen mich gegangen, verstehst du mich nun? Da sagt sie, ja. Ich sagte, er hätte sich nicht das Leben genommen. Das ist nur das Reden eines Jungen, wenn er nach einem Mädchen freit und sie haben will. Das ist ein Trick. Aber jetzt lässt er dich im Stich. Und da sitzt du nun mit diesem Kind und da hat eine andere schöne, junge, hübsche Dame, die ganz schlank ist, hat er geheiratet. Nun, Jungs wissen auch, hinter wen anzulaufen. Die wissen das. Ich saß eins mit meiner Mutter. Wir waren an einem Ort, hatten Zeltdienste und saßen an dieser Seite. An der anderen Seite gingen die Schwarzen vorbei. Und man sah sie nur bis hier. Nur bis hier. Und dann ging ein Mädchen vorbei, da sagte meine Mutter zu mir, Erlo, wer ist das, die da vorbeigeht? Das ist ein ganz reines Mädchen. Der Erlo, ein reines Mädchen, eine Jungfrau, die geht so. Hat meine Mutter mich gelehrt, ihr Mütter, lehrt ihr eure Kinder, lehrt ihr eure Söhne, dass wenn sie Mädchen sehen, dass sie wissen, diese Jungfrau, das ist eine Gefallene und das ist eine Prostituierte. Solltet ihr Frauen eure Söhne lehren, dass die Söhne wissen, sonst gehen sie mit einer Hure und denken, sie gehen mit einem reinen Mädchen. Und die Schwarzen, die Zulus sind Meister darin. Meister. Kommt ein Mann, geht vorbei, dann sagen sie, homosexuell. Sehen es sofort. An seinem Gehen kannst du sehen, der ist homosexuell. Der geht nicht wie ein reiner Mann. Aber leider sind wir unkund in der Sache. Und darum so viel Not. Und Mozart, der wollte denn, dieses Mädchen wollte sich mit ihm verloben. Er war aber zu klein, zu zärtlich. Und sie hat ihm Nein gesagt. Und dann hat sie gesucht nach ihrem Geschmack. Und hat auch einen gefunden. Und als Mozart weltberühmt war, ist sie hin zu einer Aufführung und war dort. Und sie war wie bezaubert von seinem Spiel, von seiner Musik. Und dann sagte sie beschämt, es tut mir leid, dass ich nicht gewusst habe, was alles in diesem Kleinen steckt. Sie hatte einen großen, war vielleicht wie eine Seifenblase mit nichts drinnen. So sagte ich, es reut mich. Ich habe nicht gewusst, dass in diesem Kleinen so viel steckt. Ja, verunehrt nicht die Kleinen. Onkel Fanny Jägle, ich bewundere immer seine zwei kleinen Jungs. Ich sage, sind meine Napoleons. Die beiden sind klein, aber da steckt was in ihnen. Was Schönes. Und der Erste hat es bewiesen. Und der Zweite geht auf den gleichen Wege. Ja, das Äußere zeigt nicht immer das klare Bild. Der erste König Israel, Saul, war ein gewaltiger Mann. Kopf höher denn das ganze Volk. Aber wie hat der nicht versagt? Der war ein Versager nach dem anderen. Hat Sachen in seine Hand genommen. Für sich selbst entschieden. Konnte nichts auf Gott harren. Auf Gott warten. Bis Gott das Reich von ihm nahm. Und dann kam ein junger Bursche, woran der Vater nicht gedacht hat. Als Samuel sagte, ich muss eine deiner Söhne salben. Als König hatte sie alle gebracht, vom Ersten, den Größten, den Vernünftigsten. Und Gott sagt nein. Gott sagt nein. Bis er sagt, hast du denn keinen anderen mehr? Sagt, ja, ich habe einen, der ruft, der schaut nach den Schafen. Der ist nicht mal hier. Ruf den mal her. Und da kam der David Und dann sagt Gott, das ist er. Gott sieht nicht, wie der Mensch sieht. Und der Mensch nicht so, wie Gott sieht. Ah, das ist eine tiefe Sache. Als Petrus einmal etwas sagte, da sagte Jesus, hinter mir, Satan, du siehst nicht, wie Gott sieht, du siehst, wie der Mensch sieht. Wenn wir sehen, wie der Mensch sieht, sind wir dem Herrn Jesus ein Satan. Petrus, den wir irren, war in dem Moment ein Satan, weil er schaute nicht danach, wie Gott schaute. Jesus sagt, ich muss gekreuzigt werden. Er sagt, nein, nein, Herr, er fasst ihn an seine Hand. Sag nicht so. Er sagt, Satan, da gehörst du hin. Du stehst jetzt im Weg. Weg. Also, dass wir sehen, wie Gott sieht. Und dass wir auch mit der Kleidung des Tempels Gottes sehen, wie Gott sieht. Da war die Stiftshütte im Alten Testament und Gott hat Mose klar beschrieben und sagt, Mose, sei vorsichtig, dass du das genauso machst, die Länge, die Breite, die Farbe, wie ich es dir vorgeschrieben habe, weil das war Gottes Haus. Aber jetzt wohnt er nicht mehr in der Stiftshütte, er wohnt in uns. Die Bibel sagt, wisset ihr nicht, ihr lieben Teenager-Mädchen und ihr Mütter, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Da, wo der wohnt, ist das Allerheiligste. Einmal hat der Herr Jesus gesagt, alle Sünden werden vergeben. Ihr könnt gegen den Sohn sündigen und lästern, wird vergeben. Ihr könnt gegen den Vater lästern, es wird euch vergeben. Aber wer den Geist Gottes lästert, den wird nicht vergeben in dieser und in jener Zeit. Eine gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache. Hütet da euch davor, lieben Menschen, wenn der Geist Gottes wirkt, dass ihr dagegen geht. Dadurch kann die Kirche, die Versammlung, der Mensch, das Land verflucht werden. Sagt alle, aber sündigt nicht gegen den Heiligen Geist. Das zeigt uns, wie wichtig und groß und heilig die Sache des Geistes Gottes ist. Und ihr Frauen, auch ihr Männer, seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige, der dreimal heilige Gott, wohnt in euch, nicht in ein Haus mit Händen gebaut. Ihr seid der Tempel Gottes. Kein, als er sah, ist nackt, hat er sofort sich ein Kleid genäht. Mit Feigenblättern. Wäre ich da gewesen, so wie ich heute bin, mit meiner Mentalität, wäre ich nur zum Bananenbaum genommen und hätte ein Blatt, das genügt. Ein Blatt. Da hätte ich nicht sitzen brauchen, stundenlang, und das zusammennähen. Und das hält auch genauso lange an wie ein Feigenblatt. Feigenblatt ist kleine, kann schneller verdorren. Und wenn es trocken ist, dann fällt es einfach wie Laub vom Baum. Aber ich sage, der Adam hatte mehr als wir dachten von Gott. Auch ein geistliches Gefühl. Er sagt, der Feigenbaum ist nicht wie die Banane. Der Feigenbaum ist ein biblischer Baum. Der Feigenbaum ist ein Symbol vom Volke Gottes. Der Feigenbaum wird auch gebraucht vom Volk Israel und die anderen Nationen. Er hat also einen sogenannten geistlichen Baum erwählt. Sagt, wenn es auch schwer ist, davon mache ich ein Kleid. Das ist ein gutes Kleid. In diesem Baum steckt was von der Bibel. Und hat sich solch ein Kleid gemacht. Genauso wie Menschen heute. Bist du Christ? Ja. Denkst du wirklich, du bist ein Christ? Ja, ich bin getauft. Ich gehe zur Messe. Ich gehe zum Abendmahl. Ich bin konfirmiert. Seht ihr? Das sind alles die Feigenblätter. Ich singe im Chor. Ich bin ein entschiedener Christ. Ich bin wiedergeboren. Das sind alles fromme Sachen. Und da näht der Mensch sich ein Kleid von. Ich bin ein Prediger. Wir nähen uns das Kleid. Gott im Himmel war sehr, sehr traurig. Man sagt, Gott sieht nicht das Äußere an. Das ist eine Lüge. Gott gibt nicht darum. Er sieht nur auf das Herz. Das ist eine Lüge. Oder soll ich lieber sagen, eine Halblüge, die schlimmer ist als eine ganze Lüge. Und gefährlicher als eine ganze Lüge. Die halbe Lüge ist die größte Gefahr. Gott war in größter Not. Der Mensch im Paradies hat gesündigt und er ist nackt. Er ist nackt. Ihre Nacktheit hat Gott in Not gebracht. Und Gott sagte, was mache ich nun? Abends macht er sich auf und ging zum Paradies. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Entschuldige, Herr, dann kam er auf den Busch. Ich habe deine Stimme gehört, aber ich habe mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich war nackt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, wo ich dir gesagt habe, sollst du nicht von essen? Wir kennen die Geschichte. Ja, die Eva. Eva, die du mir gegeben hast. Er hat es also nicht nur gegen Eva, sondern auch gegen Gott. Eva, hast du das gemacht? Ja, die Schlange. Wie schwierig ist es, dass man seine Sünden erkennt und bekennt als seine Schuld, seine Sünde. Wir werden lieber jemand anders mit hineinziehen und uns nicht selbst bloßlegen. Dann hat Gott ein Tier oder vielleicht zwei Tiere. Die Bibel sagt es uns nicht. Ich denke, es wohl ein Lamm gewesen, ein Schaf, hatte geschlachtet. Vielleicht hatte zwei geschlachtet. Ist das erste Blut geflossen in dieser Welt? Ein unschuldiges Tier musste sein Leben geben für den Menschen, der gefallen ist. Er war im Ebenbilde Gottes, ist gefallen. Und das Tier, ich denke immer, ist ein Lamm, war ein Abbild von dem Herrn Jesus. Gott musste das Tier schlachten, hat das Tier gefangen, das Messer gebraucht. Vielleicht hatte das Tier gesagt, lieber Gott, was habe ich verkehrt gemacht? Warum muss ich sterben? Warum muss ich leiden? Sagt mein Geschöpf, der Mensch hat gesündigt. Und die Bibel redet von dem Leiden der Kreatur und sagt, wann werden die Kinder Gottes verherrlicht werden? Wir leiden ihretwegen. Die Erde ist verflucht wegen der Sünde des Menschen. Du sagst, Herr, wann wirst du deine Kinder verklären? Schmachtend warten sie auf den Tag der Erlösung der Kinder Gottes. Wie frei wird die Kreatur dann sein, wenn die Kinder Gottes befreit sind? Und Gott hat das Fell genommen, getrocknet. Gott hat das Fell zubereitet. Jeder, der Felle kennt, der weiß, dass das nicht leichte Arbeit ist, um das Fell so weit zu kriegen, bis es wie ein Kleid ist. Und dann hat Gott selber Adam und Eva Kleidung genäht. Wie wunderbar wäre es, wenn wir noch eine Hose hätten und Hemd und Kleid, das Gott selbst genäht hat. Gott hat nicht gesagt, ich sehe nur das Innere, nicht das Äußere. Das Äußere macht mir nichts aus. Dann wäre er der größte Esel gewesen, um das Tier zu schlachten, das Fell zu gerben und ihnen Kleider zu machen. Sie hätten ja nackt rumgehen können. Gott sieht ja nicht das Äußere. Er sieht ja nur das Innere. Seht ihr den Betrug der Sache? Die Menschen haben nicht die Not gesehen, in die der Vater war, dass seine Schöpfung nach seinem Bilde da nun bloß standen. Und er hat alles getan, das beste Material gebraucht, um ihre Scham zu decken, um diese Geschöpfe in seinem Bild zu kleiden. Vielleicht haben sie gefühlt, wie der Jesaja es sagt. Der Jesaja, der Prophet Jesaja. Darf ich das mal schnell lesen? Jesajas, das ist ja was, dass ich nicht gleich sehe, wer von euch kennt es? Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen. Denkt ihr nicht, dass Adam so gejaucht hat und die Maria nach ihrem Fall, als Gott sie angezogen hat? Ich freue mich im Herrn. Sie waren sich bewusst ihrer Nacktheit, ihrer Sündhaftigkeit. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Recht gesagt, Das war es. Die Kleider haben auf Jesus sich gerichtet. Kleiden des Heils. Mit Kleiden des Heils hat er sie angezogen. Ihr jungen Mädchen, habt ihr schon Kleider des Heils angezogen? Zieh das Kleid an und freue dich im Herrn. Und dass deine Seele fröhlich ist in deinem Gott. Er hat dich angezogen mit Kleidern des Heils, mit dem Rock der Gerechtigkeit, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Und Gott hat sich die Kleider angesehen und hat sich gefreut darüber. Er hat es gut gemacht. Sind wir von Gott angezogen? Ist es Gott, der uns lehrt? Liebe Mutter, wenn deine Tochter ein Kleid näht, gehst du mit ihr auf die Knie und bittest um himmlische Weisheit, dass sie ihr hilft, um den dreieinigen Gott, sein Tempel, zu verzieren, zu schmücken? Oder sagst du einfach, geht mal zum Laden und ihr wisst, was der Prinz, der Prediger, sagte? Er sagt, London, bekommt ihre Mode von Paris. Paris bekommt sie aus der Hölle. Das hat John Bunyan gesagt. In Johannes 7, Vers 17, wenn wir bereit sind, Gottes Wille zu tun, wird er es uns wissen lassen und offenbaren, was sein Wille ist. Johannes 7, Vers 17. Denkt mal, Menschen, wir haben noch nicht mal mit dem Kleid angefangen. Die Zeit ist schon fast vorbei. Zu kurz. Es bleibt dabei, Gott hat einen Standard. Wie die Frau erscheinen soll. Gott besuchte den Adam abends eines Tages und die Kleidung dieser Personen haben sie verraten. Die Kleidung, haben es Gott gesagt, der hat von dem Baum gegessen. Die Kleider sind nicht so unschuldig, wie wir das meinen. Kleidung, das ist alles, sind Sachen, die reden und schreien laut. Sie sagten, Gott, das stimmt nicht hier beim Adam und Eva. Schau mal, wie die Blätter wie vom Baum fallen. Adam, hast du von dem gegessen? Das bezeugte die Kleidung. Eva, da hatte das Mädchen, da hatte die Frau von dem Baum gegessen, hatte Gemeinschaft gehabt mit der Schlange. Die alte Schlange hat Eva bezaubert. Sollte Gott gesagt haben. Sollte er es wirklich gesagt haben? Nein, das stimmt nicht. Er weiß, wenn du davon isst, wirst du klug sein. Dann gehen dir die Augen auf. Und tatsächlich ihnen sind die Augen aufgegangen. Und dann hatte die Frau den bösen Eifer, auch ihren Mann zu Fall zu bringen. Wenn es die eherne Schlange ist, die uns rettet, dann versuchen wir, unseren Mann zu retten und nicht in die Hölle zu führen. Kleidung ist nicht unschuldig. Das ist auch keine kleine Sache. Kleidung verrät dich. Komme zum Schluss. Vor Jahren, Texas, USA, als Fernsehen noch neu war, da hatten sie zwei Männer. Ganz verschiedene Männer. Der gute Mann hatte einen weißen Hut, weiße Kleidung von Kopf bis zu den Füßen, weiße Handschuhe. Der ritt sein Pferd, das ein weißes Pferd war. Dann ging er zur Pub. Was ist Pub? Eine Kantine. Was eine Bar auf Deutsch? Noch ein Wort. Was habt ihr? Eine Bar. Ja, ihr verenglisiert euch auch. Da ist noch ein Wort. Wie bitte? Kneipe. Ja, laut sprechen mit mir. Freue ich mich, wenn der Mensch seinen Mund öffnet. Zwischen die Zähne höre ich es nicht so gut. Ging in die Kneipe. Ging er rein mit seinem weißen Anzug. Stieg vom weißen Pferd ab, Hut ab. Setzte sich hin und sagte, ich möchte ein Glas Milch. Der war weiß. Was? Milch? Kein Branntwein. Nein, Milch. Milch von einer Kuh, die grünes Gras frisst und gibt weiße Milch. In diesen Tagen hatte ich was Abnormales. Sie brachte mir Milch, ich sag Menschen, wenn ich daran denke, wo die herkommt, vergeht mir der Appetit. Wenn ich das Innere vom Euter denke und die Adern und das Blut, vergeht mir. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Wenn man älter wird, kommen solche verrückten Ideen. Wir hatten einen Jungen aus der Stadt, der war bei uns. Und als er beim Viehkrall war und sah, wie die Kühe gemolken werden, dachte er, die trinke ich nicht mehr, die kommt von schmutzigen Kühen. Wir kriegen unsere Milch aus reinen Flaschen. Habe ich auch so gefühlt, hätte ich doch nur Milch aus reinen Flaschen. Und der Mann in der Bar trank sein Glas Milch. Alle schauten ihn an. Er war anders als die anderen. Es ist doch schön, anderes zu sein. Ein toter Fisch ist so wie die anderen. Aber ein lebendiger Fisch, der geht gegen den Strom. Schämen wir uns, lebendige Fische zu sein? Ich bin ganz allein. Mama, da ist kein anderes Kind bei der Schule, die sich so anzieht wie ich. Da kommen die Blumen und die heben meine Röcke. Und was nicht. Ich bin ganz allein. Sag ihr mal, du, wenn du allein bist, ein gutes Zeichen. Dann bist du ein lebendiger Fisch, du gehst gegen Strom. Und wenn du allein bist, ein Baum, der allein ist, der schießt tiefe Wurzeln und starke Wurzeln. Der kann gegen die ganze Welt gehen. Das sind Helden und Heldinnen. Dann kam der andere, der Flegel. Der zog nicht weiß an, der zog schwarz an. Hatte einen schwarzen Hut, schwarzes Pferd, schwarze Kleidung, schwarze Hose, schwarzen Schnurrbart, wurde auch gerollt. alles schwarz. Das war mein Flegel. Der tat alle das Verkehrte. Der schaute nach Frauen. Nach den unsittlichen Frauen. Der Stahl. Also wenn die kamen, dann wusste jeder, worum es geht. Kleidung ist nicht so unschuldig. Es gibt Sport. Heute Nachmittag nicht. Wenn Socke Fußball gespielt wird, gehst du hin, sei es Rugby, Fußball, Cricket, irgendein Sport, erkennst du jede Mannschaft, jeden Team an der Kleidung. Bin ich verkehrt? Ist recht. Kennst du an der Kleidung? Du sagst, das sind die Franzosen, das sind die Deutschen, das sind die Spanier, das sind die von da unten Südamerika. Die kennt man. Man erkennt sie an ihrer Kleidung. Liebes Mädchen, liebe Frau, man erkennt auch dich, zu was für ein Team du gehörst. Mit deiner Kleidung. Bewusst oder unbewusst? Ich muss jetzt schließen, es wird zu lang. Und dann räuchert es nur im Kopf und der Mensch versteht es nicht mehr. Wir haben noch nicht mal von den Miniröcken gesprochen. Noch nicht mal von den Teams. Noch nicht mal von den Ringen. Gehört alles dazu. So Gott uns die Kraft gibt und die Stimme, können wir weiter darüber reden. Es stimmt. Gott sieht das Herz an. Er braucht nicht das Äußere anzusehen, weil er kennt schon das Herz. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, er hat hohes Interesse an dem Äußeren. Höchste Interesse. Und sein Name wird entweder dadurch gelästert oder geheiligt. Auf unserem Weg hierher waren wir erst in Wien. Da mussten wir andere einige Stunden warten. Dann haben wir erst mal Eiscreme getrunken. Ich sage, Elisabeth, was machst du? Ach, Papa, ruh dich aus, leg dich hin. Ich sage, ich kann dich nicht alleine lassen, Kind. Ich sage, Papa, ich gehe umher und schaue mich die Sachen an. Ich sage, gut. 12 Uhr treffen wir uns dann wieder. Und ich habe fast 12 Uhr vergessen, dass sie mich suchen mussten und mich nicht finden konnten. Und dann haben sie mich bald gefunden. Und dann saß ich da. Ich sagte, was soll ich tun? Ich dachte, was? Ich war beschäftigt mit meinem Verstand. Ich lasse das mal, das Lesen, Predigen, alles. Ich sitze nur hier und schaue mich die Menschen an. Ein interessantes Spiel, viel interessanter als Schach. Schau dich nur die Menschen an. Und dann kamen sie, setzte mich dahin, wo sie vorbeikommen mussten. Alle, die hereinkamen, schaute ich mich an. War sehr interessant. Und dann kam eine Dame. Darf ich hier sitzen? Sind Sie Englisch? Sag, ich spreche auch Englisch. Setzte sich hin. Ich komme von Australien. Oh ja. Eines hat mir nicht gefallen. Sie hatte nun eine Zigarette. Ich sage, ach, nun war ich zu höflich. Nun habe ich gesagt, sie kann sitzen und sie hat eine Zigarette zwischen die Finger. Ich werde ja ganz die Schwarzwälder Schinken riechen. nach diesem. Aber Gott war gnädig und sandte einen Zug, der ging zwischen uns und der ganze Rauch ging in die andere Richtung. Konnte ich die Zigarette gar nicht mal riechen. Haben wir dann gesprochen, fragte, wo kommen Sie her? Australien. Ich sage, ach, ich war ja aber vor kurzem in Australien. Ja, wo? Sag bei Adelaide. Ach, sagt sie, das ist ja der schönste Ort in Australien. Was bist du denn? Ja, was soll ich sagen? Was hast du gemacht? Ich sag, ach, ich hatte eine Vortragsreise. Ja, worüber? Ich sage, ach, übers Christentum. Oh, sagt sie, das ist was Gutes. Das muss sie sagen. Das ist was Gutes. Das braucht die Welt. Vortragsreisen übers Christentum. Gut, sie saß da, ich saß hier. Und dann kam eine Dame herein. Sie hatte einen Inder-Freund. Sie war weiß, hatte einen Inder-Freund. Die war auch in Mückennetz bedeckt bis hier. Schon weit runter. Dass man, ich kann es nur nicht so einfach platt sagen, darum sage ich es in der Höflichkeitsform, dass man das heute sehen konnte, und ging dann vorbei und hier ganz bloß und dann unten auch so ein bisschen, aber nicht zu lang. Sehr mini. Und diese Frau schaute mich an. Auge zu, knipste das Auge zu. Und ich sagte ja. Die setzten sich dann hin. Dann haben wir uns so etwas unterhalten mit den Augen. Nicht lange kommt noch solche eine an. Aber die war nun etwas älter und sah nicht mehr so wunderbar aus. Diese Knochen, die steckten schon weiter heraus. Ich dachte, ach, da können Männer sich nicht so leicht in verlieben. Sie ging dann wieder vorbei und dann sagte sie, dann setzte sie sich etwas weiter. Es war ein Zirkus, eine Erfrischungszeit. Ja, so war es. Sie sagt, was wir brauchen, Vorträge über das Christentum. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass wir über alles reden können. Du willst nicht da haben, dass wir so wie die Narren sind. Und dass wir so nackt herumgehen wie die wilden Tiere, die Kühe und Ziegen und Bullen. Wir sind ja in deinem Bilde geschaffen. So wie du, Herr. Nach dir zu atmen, mit deiner Natur. Lehre uns, Herr, was das bedeutet, dass in allem wir Licht sind und strahlen wie die Sterne und ein gutes Vorbild sind für die ganze Welt. Dass sogar die Blätter zur Arznei wählen, dass sogar unsere Kleidung Menschen befreit von bösen Geistern, dass unsere Kleidung sie von ihren Seuchen heilt, das schenke uns Herr. Amen.